dass ich hier bei euch sein darf. Das ist immer wieder ein Vorrecht. Heute Morgen haben wir ein bisschen geschwärmt über den vergangenen September, den kommenden Oktober. Und ich bin heute Morgen aus Morgarten gekommen und habe so einen Rototurn, so richtig diese Nebelfelder gesehen. Oben Licht, unten das saftige grüne Gras und dann der Nebel und dann die Sonne da rein. Da habe ich gesagt, das ist so schön. Man kann überhaupt kein Foto machen, das würde das nur verblassen. Es ist so schön. Und ich denke, manchmal müssen wir uns solche Bilder, wie auch hier im Lobpreis, wenn wir so singen und beten und so nah aneinander an dem Herrn sind, diese Momente, die kann man nicht festhalten in dem Sinn, im Bildlichen, sondern wirklich diese tief einprägen, damit, wenn Notfälle passieren, wir nicht gerade aus den Schuhen unseres Haut. Damit bin ich beim Thema Notruf. Ich habe euch an die Plätze ein Traktat, einen Flyer gelegt. Notruf, nehmt den mit, lest den heute. Das Schöne am Sonntag ist, ich denke, fast alle haben frei und haben Zeit für Begegnungen einander mit dem Herrn. Lest es, da sind auch die meisten Bibelversen drin, von der Predigt auch, die zu dem Thema Notruf ist. Der Flyer ist vom Missions- und Hilfswerk Freundesdienst. Da werde ich dann nachher im Anschluss von der Predigt nachher noch etwas dazu berichten. Der Notruf, habe ich eigentlich für die PowerPoint. Guido, hast du mir da ein... Das ganz so, wunderbar, nicht gesehen. Ja, der ist mir zu tief, super. Vielen Dank. Ja, übrigens, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Andreas Heger. Ich komme eben heute Morgen aus Morgarten, bin im Missions- und Hilfswerk Freundesdienst engagiert und schaffe von Morgarten aus im Homeoffice, bin aber auch dann regelmäßig im Werk. Und im Morgarten wohne ich mit meiner lieben Frau und 3 Kindern und wir sind da sehr wohl am schönen Eggerisee, genau. Ja, der Notruf, wie dieses Bild ist. Und ich habe heute Morgen gedacht, beim Notruf, wir haben eigentlich immer so 2 Gruppen. Die eine Gruppe, die in der Not ist und den Notruf braucht und ausübt. Und die andere Gruppe, die vielleicht vorbeikommt und die Not sieht und den Notruf auslöst. Und wenn wir in solchen Situationen sind, dann ist es so, dass wir uns so konzentrieren müssen, das Blut schießt uns durch die Adern und was alles, weil wir müssen ganz schnell reagieren können, wenn wir auf der Seite der Helfenden sind. Wie können wir da helfen? Meistens haben ein Handy dabei, können Notruf anrufen, die Nummer weiß man auswendig. Und dann muss man sich sehr konzentrieren, wo bist du, was ist passiert und so weiter. Diese Fragen, da kannst du nicht sagen, oh, es ist so schön hier, der Nebel da jetzt in Rotetour, so schön. Und da sagen die sofort Stopp und man muss zur Sache kommen, weil Sekunden zählen dann. Da können wir nicht schwärmen, das müssen wir an anderen Stellen machen. Aber da geht es wirklich darum, diese Not zu erfassen und dann auch weiterzugeben, damit die Not gewendet wird. Den Notruf kennt eigentlich jeder. Und die, die es schon mal ausgelöst haben, wissen, wovon ich rede, dass man in diesem kribbeligen Moment ist. Man möchte auch nichts falsch machen. Dann gar nichts zu tun, das ist schon falsch. Aber dann das Richtige zu tun. Und da muss man sich sehr, sehr konzentrieren. Und es bleibt auch ein Geschenk. Und manche sind total cool da drin. Da kann die Welt untergehen, denen macht es gar nichts. Die wissen auch genau, was sie dann noch zu tun haben. Aber wenn wir den Notruf anrufen, dann erwarten wir auch ganz schnell Hilfe. Und zwar erwarten wir, dass da eine fachliche Person sitzt, die nicht mir erzählt, wie schön das Wetter ist und was alles, sondern die direkt auch Hilfe sendet, also direkt weitergibt. Eine Bereitschaft für schnelle und korrekte Hilfe. Und wir wissen, dass schon sehr viele durch den Notruf gerettet wurden. Es ist wirklich eine Hilfe, ein Segen sogar für Menschen, die in Not sind. Ich sage euch, ich habe letzte Woche mit einer 87-Jährigen telefoniert in der Seelsorge und die war so anständig, so lieb und so brav. Die hat doch gesagt, ja, am Sonntag, die hatte Atemprobleme, lebensgefährliche. Und die hat ihrem Mann gesagt, nein, ruf nicht den Notdienst, die haben doch heute auch Sonntag. Und der Notarzt wieder kam, der hat gesagt, dass sie noch lebt, das ist gewaltig. Das dürfte sie nicht machen. Sie wären 24 Stunden da und sie hätte eigentlich sofort den Notruf rufen müssen. Der Mann hat dann nachher trotzdem den Notruf gerufen am Montag erst, am Montagmorgen. Und dann rufe ich um 10, 11 Uhr, habe ich angerufen und sagte mir Mann dann gerade, ja, jetzt ist der Notarzt da, die hat 1,5 Liter Wasser in der Lunge und so weiter. Und dass sie lebt, ist ein Wunder. Also wir dürfen auch nicht so hoch anständig sein, dass wir sagen, nicht, was denken die Nachbarn und. Da geht so viel, wenn Not ist, muss Not behandelt werden, das ist sicher. Ich möchte euch erzählen von einem Erlebnis von einer Mitstudentin. Meine Frau und ich, wir waren auf der St. Krishona oben in Basel-Bettingen für eine Kurzbibelschule. Das hat mich nachher ermutigt und gewiss gemacht, dass ich dann das Studium mache. Und wir haben dann, einem Abend haben wir dann einander erzählt, wie wir zum Glauben kamen. Das war so wertvoll und so zu staunen, wie der Herr, vielleicht macht ihr das auch mal in so einem Familienabend. Wie kommen wir zum Glauben? Wie hat der Herr uns zum Glauben geführt? Das ist so gewaltig. Und ich weiß heute noch, meine Frau und ich, wir tauschen uns manchmal aus und dann sagen wir eben, weiß noch da. Und dann nachher war eine junge Frau da, die hat gesagt, sie wollte mit ihrem Leben ein Ende machen, wollte Suizid machen, hat keine Lösung mehr gesehen und wollte nicht mehr leben. Und hat das auch schon vorbereitet und auf einmal sieht sie auf dem Telefon oder auf einer Karte, ich weiß nicht mehr, Notruf 112. Und dann hat sie ganz kurz gedacht, ja, der Notruf, der müsste mir helfen. Dann hat sie den Notruf angerufen und dann war ein Mann dran, der hat sich das angehört und hat gesagt, wir kommen sofort. Sie sollen nichts machen, wir kommen sofort, wir helfen Ihnen. Der Mann war Christ, Gläubiger, Jesus-Nachfolger und der hat sie dann selig verbunden und hat ihr dann nachher nicht nur für den Moment geholfen, sondern hat sie auch weitergeführt, mit Kontakt geblieben, damit sie eine Gemeinde findet, damit sie zuallererst mal Jesus findet. An dem Abend hat sie sich zu Jesus bekehrt und hat diese Not, diese große Not Jesus abgeben können. Und ich bin viel im Freundesdienst, im Missionsdienst, also auch am Telefon, Briefkontakt. Und dann habe ich einen Brief bekommen, wo ich dachte, das ist so schwer, da komme ich total an meine Grenzen, da brauchst du eine Fachperson. Und dann habe ich in einem Seelsorgeverzeichnis nachgeschaut und da treffe ich nachher mit Bildern und Namen genau diese Frau, die vor Jahren mit mir, wo sie erzählt hat, die hat dann nachher auch studiert auf der Krishona, ist jetzt ausgebildete Fachperson für Seelsorgebereich. Und dann habe ich ein Foto gemacht davon, habe das meiner Frau gezeigt, sag, kennst du es noch? Nee. Sag ich, das ist die, ja, genau, die an dem Abend. Und das ist so schön, Menschen, die so in Not waren, so kaputt waren und nicht mehr weiter wissen wussten, dass der Herr da in diese Not wenden kann. Und wenn es noch so kaputt ist. Wir haben vorhin am Tisch gesagt, der Herr hat keine Probleme. Wir haben Probleme. Der Herr hat die Lösungen. Auch in den Bereichen. Es gibt kein Problem, was für den Herrn zu groß war. Das ist ganz stark, dieses Riesenzeugnis. Noch mehr Menschen geraten in ganz anderen Nöte, Lebensnöte. Und wenn wir uns mal überlegen, was sind die Gründe? Häufig sind es ja auch zerrüttete, kaputte Familien, Enttäuschungen. Da steckt ja auch schon dieses Wort Täuschung drin. Ich bin getäuscht von den Dingen, die ich gedacht hatte. Dass Menschen einander enttäuscht sind, kaputte Verhältnisse. Und ich sage euch in der Seelsorge, ich kenne schon einiges, aber ich habe solche Notkonstellationen hören müssen, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Es tut so weh. Und ich kann euch sagen, ich kann selber nur noch schreien zum Herrn mit dieser Person im Gebet. Wir kommen wirklich da an die Grenzen. Es ist nicht vorstellbar, was da in der Welt wirklich los ist. Probleme am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit. Es ist so schwer, wenn wir in der Situation sind, im Mobbing sind und halten das schier nicht mehr aus, was das den Menschen bedeutet. Das ist eine Riesennot und da kann man nur noch schreien. Es gibt auch die Nöte, wo wir zertrennt sind von unseren Liebsten. Und da können wir eigentlich weltlich gesehen nichts mehr machen. Die sind weg. Und das ist ein Schmerz. Ich weiß aus unserer Familie, einer, der ist nachher in den Wald gegangen, weil er seinen Sohn verloren hat und hat einfach in dem Wald geschrien, wie er konnte. Und manchmal ist es so, dass wir diese Not auch ausschreien müssen. Wir sind so anständig. Vielleicht wie diese liebe alte Dame, die sagt, nein, sonntags kann ich ja den Notarzt nicht anrufen. Wir sind so hoch anständig. Aber da drin, dass wir wissen dürfen, Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu Gott. Wann haben wir das letzte Mal geschrien? Ich weiß nicht, sicherlich habt ihr auch Not hier. Aber es ist auch drin, dass wir immer wieder auch diese Not, wenn wir sie selber nicht haben, dann von Menschen, von Geschwistern diese Not zum Herrn bringen. Das müssen sie gar nicht wissen, die anderen. Aber dass wir da für sie mit eintreten und dass wir ihre Not erleichtern dadurch auch und ihnen helfen, beistehen. Ausweglosigkeit, das sagt auch schon das Wort. Ich sehe in meinem Weg keine Lösung, keinen Weg mehr. Ich komme nicht mehr weiter. Wie mache ich da weiter? Schwere persönliche Situationen. Ich denke auch an körperliche Begrenzungen, wo wir sagen, wir wollen, aber es geht einfach nicht mehr körperlich. Wir kommen an die Grenzen. Das ist ganz schwierig. Auch wenn wir keine Kraft mehr haben, ja, wenn wir im Burnout sind, das ist so eine Riesennot. Gekämpft und gerackert und alles gemacht. Aber es geht auch darin, dass wir das Gleichgewicht lernen. Richtig kämpfen, aber auch richtig ruhen. Das macht einen guten Kämpfer aus und Kämpferin. Lebensmüdigkeit, dass wir einfach müde sind, dass wir einsam sind. Ich sage euch, liebe Geschwister, auch hier in der Gemeinde, es kann sein, wir sind hier und haben Leute um uns und sowas alles und sind die einsamsten Menschen. Ja, aber du hast doch Leute um dir, Familie, du hast Gemeinde um dich und wir sind trotzdem die einsamsten Menschen. Das kann sogar in der Familie passieren, im nächsten Bereich. Diese Herzensnot, diese Gemeinschaft, die können wir nicht machen. Die schenkt Gott. Aber wir können uns der zur Verfügung stellen. Und auch immer wieder schauen, was braucht der andere? Weil, das sagt schon in der Apostelgeschichte, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, wenn ich gebe, dann werde ich viel seliger, als wenn ich mir alles nehme. Das macht mich nicht glücklich. Es ist vielleicht für einen Moment habe ich mir was angehäuft, in ganz verschiedenen Bereichen. Aber es macht mich wirklich echt nicht glücklich. Glücklich werde ich, wenn ich sehe, was braucht der Bruder? Was ist mit der Schwester? Dass wir einfach dann auch hören, wenn wir etwas wahrnehmen, ist es jetzt der Moment, zu begegnen, zu fragen, oder ist es einfach gut, einfach zu schweigen und zu beten? Das ist immer eine Übungssache, jeden Tag neu. Noch mehr Menschen geraten in ganz andere Lebensnöte. Und die Hauptfrage von allen Notleidenden ist immer wieder, was soll ich bloß hier machen? Was soll ich jetzt machen? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Und dann kommt nachher die Sinnfrage. Hat mein Leben überhaupt Sinn? Und ich sage euch, wenn ihr mit Suizidgefährdeten redet, diese Schwelle, das Problem wird immer größer und immer größer und der Schritt zum Suizid immer kleiner und immer kürzer. Und das ist ganz schwierig, das auch zu erkennen und da auch richtig zu helfen. Wir suchen der Mensch, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Vorhin hast du so schön gesagt eben, dass eigentlich jeder Mensch Hunger, Sehnsucht hat nach Gott. Auch hier in Einsiedeln, jeder Mensch, das dürft ihr wissen, jeder Mensch, der hier ist und der noch so weit weg vom Gott ist, jeder Mensch hat diese tiefe Sehnsucht nach Gott. Prediger 3,11 steht, der Herr hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und daran können wir anknüpfen, in Begegnung, in Gebet, dass das der Herr in der Person wachrüttelt, Raum gibt dem. Das Problem ist, dass die Sehnsucht da ist. Aber wenn die Sehnsucht nicht erfüllt wird, dann suchen die Menschen andere Dinge, die diese Sehnsucht nicht erfüllen, sondern überdecken und vertünchen. Und das geht nachher in Süchte, in Religionen, in ganz verschiedene Bereiche rein. Sogar kann das sein in Erfolg. Dass ich so mich abrackere, dass ich Erfolg habe und dabei draufgehe. Und eigentlich eine zutiefst Sehnsucht damit überdecke. Ja, für solche Nöte, da müsste es eigentlich so eine Notrufnummer geben. Einfach wie beim Handy, dass man einfach schnell anruft und sagt, ich bin so in Not, ich brauche jetzt Hilfe und ich erwarte und ich bekomme Hilfe. Das müsste jemand sein, dem wir alles sagen könnten, der wirklich aus aller Not herausreißen könnte. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir so jemanden suchen, wie keine Verbindung. Wart ihr auch schon mal irgendwo, wo ihr ganz sicher wart, jetzt kann ich anrufen und auf einmal keine Verbindung. Der andere sagt, hast du auch keine Verbindung? Nein, wir sind im Gebiet, wo keine Verbindung ist. Und dann, wie keine Verbindung? Ja, und was ist mit der himmlischen Rufnummer? Nicht erreichbar. Wie dann? Das ist das Evangelium. Von Natur aus sind wir von Gott getrennt. Wir haben keine Chance, zu Gott zu kommen. Wir können rufen, machen und tun, wir haben keine Chance. Von Natur aus. Weil, Epheser 2,1 steht, hat lieber Oswald heute Morgen noch gelesen im Gebet, dass wir Menschen getrennt sind von Gott durch die Sünde. Und das sehen wir hier, dieser Querbalken, die Folge der Sünde ist der Tod. Jakobus sagt es in Jakobus 1,5, wenn die Begierde wächst, dann gebiert sie die Sünde. Und die Sünde gebiert die Sünde. Und das Vollmaß der Sünde ist der Tod. Wir können das wirklich so sehen. Wir können nicht hier sagen, ich habe es im Griff. Die Begierde habe ich im Griff. Ich habe es im Griff. Wie viele sind schon gefallen? Keiner hat es im Griff. Wir können auch nicht sagen, es ist nur eine kleine Sünde. Können wir nicht sagen. Sie wird wachsen und sie wird größer werden in allen Bereichen, bis hin, dass wir den Tod haben. Jakobus in Römer 6,23 sagt Apostel Paulus, das Vollmaß der Sünde sollt ist der Tod. Das ist definitiv. Und wegen dieser Sünde können wir gar nicht zu Gott kommen. Aber Gott hat etwas geschaffen durch eine Möglichkeit, einen Weg durch Jesus Christus, ist diese Verbindung, der Weg für uns zu Gott wieder möglich, um uns von dem Verlorensein zu erlösen. Das sage ich für uns hier, aber auch für euch, damit ihr versteht, die Menschen, die draußen sind, hier um euch. Ihr seid hier in schönen Rundgebäude und es sind so viele Menschen gehen hier vorbei, so viele Menschen wohnen hier. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, das eine klare Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns von diesem Verlorensein zu erlösen, diese Sehnsucht nach Leben, die wir nur bei ihm in Erfüllung finden. Und deswegen auch 1. Johannes 4,9, darin ist die Liebe Gottes zu uns, unter uns erschienen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Wir haben erst durch Jesus das Leben. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Kolosser 1,20 steht, durch sein Blut am Kreuz hat er uns errettet, sind wir gerettet, haben wir das Leben. Und auch das andere Kolosser 2,14, er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, an das Kreuz geheftet. Alles, was gegen uns sprach, hat er ans Kreuz geheftet. Wenn der Feind kommt und sagt, du hast das und das gemacht, dann weisen wir einfach aufs Kreuz. Da ist der Schuldschein. Kolosser 2,14, da ist alles bezahlt. Das gibt uns Freiheit. Und jetzt ist für jeden, der das will und Jesus sein Leben übergibt, der Weg, der Zugang zum Himmel offen. Für mich eine der stärksten Stellen ist Johannes 3,16. Ich habe das noch meinem Halbbruder gerade letzte Woche geschrieben, dessen Sohn verstorben ist. Das ist eine Riesennot, Riesennot. Plötzlich, nach dem zweiten Herzinfarkt einfach sich hingelegt und nicht wieder aufgestanden. Riesennot. Und dann habe ich ihm geschrieben, der Tod ist nicht das Letzte. Mein Trostwort, auch in dieser Situation, ist Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt, dich und mich geliebt. So sehr, unvorstellbar groß. Gerade vorhin haben wir es im Lied gesungen. So, so, und das wäre noch zu wenig. Wir müssten eigentlich den ganzen Tag so singen. Es ist unvorstellbar groß. So sehr. Das ist ein Ohr um den ganzen Globus, ums ganze Universum, und das wäre noch zu wenig. Unvorstellbar groß. So sehr hat Gott diese Welt, dich und mich, und wir haben es mit nichts verdient, geliebt. Damit jeder und jede, die jetzt an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Wir haben ewiges Leben in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben übergeben. Eine junge Frau fragt am Telefon auch, die hat eine Gratis-Bibel, Johannes-Evangelium von uns bekommen und hat auf der letzten Seite steht, dass du das Leben Jesus übergeben kannst. Und dann hat sie unterschrieben mit Datum und ruft mich ein bisschen später, ein paar Tage später an und sagt, ja, ich habe das jetzt gemacht, aber ich habe keine Gewissheit, dass ich ewiges Leben habe. Was sagen wir der? Es kommt schon. Nein, das Wort. Es steht geschrieben, Johannes 3,16, was ich gerade gesagt habe, dass die ewiges Leben haben, nicht bekommen werden, sondern wir haben das ewige Leben in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus geben. Und ich sage euch, in den Zeiten, wo wir in Not sind, meistens am Sterbebett, da werden wir so richtig zerquetscht oder in Nöten, wo wir nicht mehr aus- und einwissen. Und dann zeigt sich wirklich, was ist hier drin? Kommt da Lobpreis raus? Oder Fluch, Jammer, Geschrei? Oder eben der Lobpreis? Herr, ich habe keine Lösung, aber du bist groß, du bist herrlich. Und du kannst Lösungen zeigen. Das ist das Vertrauen. In die Apostelgeschichte 16,25 schaut Paulus und Silas im Gefängnis. Was machen die? Da steht, um Mitternacht aber, da wo es am dunkelsten war, wo sie in der größten Not waren, da lobten sie den Herrn. Und zwar so laut, dass es alle Gefangenen gehört haben. Nicht mit Schalldämpfer oder sowas. Richtig laut, so wie wir das heute Morgen hier gemacht haben. Sogar ohne Musik. A cappella. Und die Tore sprangen auf. Wie viel mehr mit Musik hier. Habt ihr das gesehen? Wir müssen es bildlich sehen, wenn wir hier in dem Ort, mitten in dem Ort, Lobpreis, da sprengen die Tore auf. Es kann gar nicht anders gehen. Das ist die Kraft des Glaubens, des Gebetes zu Jesus. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und wir machen es manchmal kompliziert, aber Gottes Wort ist ganz einfach. Steht einfach geschrieben, 1. Johannes 5,12, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt keinen dazwischen. Durchmogeln. Wir haben Leben mit Jesus, das wahre Leben, das ewige Leben. Die himmlische Notrufnummer, es gibt sie wirklich, die himmlische Notrufnummer. Und das Schöne ist, sie ist jederzeit erreichbar. Es gibt kein Funkloch. Es gibt auch kein Aus, weil die Rechnung vielleicht nicht bezahlt wurde den Monat, dass die dann nachher vielleicht die Verbindung nicht stellen oder sonst irgendwas. Es gibt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr gibt es diese Verbindung und sie ist auch noch gebührenfrei. Es kostet nichts. Es ist alles bezahlt, störungsfrei, ich würde sogar sagen wartungsfrei. Es ist die beste Verbindung, die es gibt. Wir können alle Eigenschaften sehen. Das Telefonnetz kommt damit überhaupt nicht mit. Es ist die Notrufnummer, sie lautet 5015. Im Psalm 5015 spricht der Herr, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und dabei bleibt es nicht, sondern und du sollst mich preisen. Die Errettung ist das eine und wenn die geschehen ist, dann kann es nicht anders, als dass wir Gott preisen. Manche bleiben dabei stehen. Du wirst mich erretten, Punkt. Aber das ist kein Punkt, sondern es geht weiter und du sollst mich preisen. Es ist genauso wie bei der Studentin, die in diese Riesennot war, zum Glauben kam und ihr Leben wieder neu, frische und Leben gefunden hat, ewiges Leben. Und was macht sie jetzt? Jetzt preist sie mit ihrem Leben den Herrn. Das ist genau das gemeint. Und das ist auch die Erfüllung. Wie Jesus auch sagt in Lukas 10, wie diese 10 Aussätzigen geheilt wurden. Die sind alle geheilt worden. Aber nur einer ist geheilt, auch an der Seele, im Inneren, der zurückkam und hat gedankt dafür. Das ist hier gemeint, dass wir ihn preisen werden. Im Gebet, da dürfen wir Gott alle Nöte sagen. Wirklich alle Nöte. Und manchmal ist es wichtig, vielleicht sagt ein kleines Kind, aber Gott weiß doch schon alles. Ja, du hast recht, er weiß alles, schon bevor ich den Mund auftue. Aber manchmal ist es auch gut für mich, das zu formulieren. Was ist eigentlich meine Not? Und es auch auszusprechen. Manchmal hilft es auch vor dem Bruder oder vor der Schwester, das auszusprechen. Dann manchmal verliert es an Macht. Es geht nicht darum, dass wir an jeder Ecke das aussprechen, dann hilft es uns überhaupt nicht, dann zementieren wir das Problem oftmals. Sondern dass wir diese Not am richtigen Punkt aussprechen. Gott will uns helfen durch Jesus Christus und nicht so eigentlich nur ein Gebet weit entfernt. Ich glaube, wir ganz fest, wir haben Wachstum durch diese 4 Gs. Das erste ist das Gebet. Ich glaube, ich kann gar nicht anders als wachsen, wenn ich unablässig bete. Gebet. Jesus sagt es, es ist ihm auch ganz wichtig, Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, dann wird euch aufgetan. Und dann verstärkt er das Ganze nochmal, indem er sagt, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Solche sprach er von der Gebetserhörung. Und es ist wichtig, dass wir auch immer wieder Raum haben für das Gebet. Weil da eine ganz starke Verheißung ist. Die eine Säule in meinem persönlichen Leben, die Säule in der Gemeinde, die Säule, um Wachstum zu erleben, das Gebet und das Gotteswort. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben immer wieder, dass wir uns nicht auf unsere Gefühle, auf unsere Meinungen und sonst etwas gründen, sondern wirklich auf das Wort Gottes. Was steht im Wort? Was sagt der Herr? Und deswegen sagt doch Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Hier ist keiner, der sagt, oh, ich lasse das Wort Gottes so viel unter mir wohnen, es ist schon überreichlich. Das gibt's nicht. Wir können das Wort Gottes nicht reichlich genug unter uns wohnen lassen, dass wir es immer wieder in Gedanken haben. Und das hilft uns auch vielleicht vor anderen falschen Gedanken, dass wir das Wort Gottes reichlich satt, fett unter uns wohnen lassen. Da ruft der Apostel uns auf. Die erste Säule, das Gebet, die zweite Säule, das Gotteswort und die dritte Säule, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist eine ganz wichtige Säule in meinem persönlichen Leben und auch in dem Leben als Gemeinde. Der Hebräerbriefschreiber, der schreibt nicht umsonst in Hebräer 10, 25, verlasst nicht eure Versammlungen. Wir schaden uns immer zuerst selber, wenn wir denken, boah, bei dem schönen Wetter gehe ich heute in die Berge. Sondern bei uns in der Familie gibt es keine Frage, ob wir in den Gottesdienst gehen oder nicht, sondern wir gehen in den Gottesdienst. Und es ist ganz selten, wenn es mal nicht ist. Wir machen da keine Fragerunde draus. Option ist, wir gehen zum Gottesdienst. Wir sind gesegnet und werden gesegnet und segnen dadurch andere. Das ist Gottes, das ist Gemeinschaft. Dass wir dieses Fundament haben. Und die letzte Säule ist das Glaubenszeugnis. Das ist genauso wichtig, dass wir in dem Ort, wo wir sind, in der Arbeit, in der Schule, in der Gruppe, dass wir dieses Glaubenszeugnis auch weitergeben. Das geht nicht nur darum, dass wir weiter erzählen von Jesus, sondern ich merke das immer wieder, da wo es geschehen darf, ist es immer wieder eine Stärkung auch für einen selber. Das ist ganz gewaltig. Also, dass wir das Wort auch weiter sagen. So, jetzt habe ich hier euch, für euch einen göttlichen Notfallplan. Nicht für euch, für mich genauso. Und zwar geht es dabei, das ist bei aller Not immer das Gleiche, dass wir der Not das Wort Gottes entgegenhalten. Und ich sehe es nicht anders als in Matthäus 4, 1 bis 15, Jesus in der Wüste. Er hat genau das gemacht. Der Feind kam schon am Anfang und der kommt nicht, wenn du stark und gut drauf bist, sondern der kommt an den letzten Tagen. Kurz vor dem Ende, Jesus hat schon 40 Tage gefastet, dann, wenn unser Körper am schwächsten ist, aber ich glaube, der Geist am stärksten, dann kommt dann kommt die Anfechtung. Dann kommen vielleicht die Zweifel, sollte Gott gesagt haben oder sonst irgendwas. Und dann, was macht Jesus? Er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, weg mit dir. Was macht Jesus? Dreimal nimmt er das Wort und sagt, es steht geschrieben. Er brauchte auch dreimal, bis dass der Feind endlich verschwand. Und das ist so stark, wenn wir dann lesen nachher Matthäus 4, 15. Und der Widersacher verschwand und Engel Gottes kamen und dienten Jesus. Da, wo wir uns auf das Wort Gottes berufen, in dem Kampf, in den Nöten, da können die Engel Gottes gar nicht als uns dienen. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Manchmal haben wir nicht die Sicht dafür. Da brauchen wir nicht nur eine Brille, sondern 10 und 100 Brillen, dass wir sehen. Jesus hat dem Feind das Wort Gottes entgegengehalten. Und ich habe einfach mal so einen Notfallplan aufgestellt. Der Notfall ist, ich bin gestresst. Was machen wir dann? Das wird schon wieder, es kommen wieder ruhigere Zeiten. Nein. Wir nehmen ganz bewusst Matthäus 11, 28. Jesus sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Nicht das, was ich mache oder denke, tue, das erquickt mich. Nein, 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 da bist du falsch, da gehst du drauf. Komm zu mir. Ich will dich erquicken. Es ist der Wille Jesu, mich zu erquicken. Ich will dich erquicken. Die Frage ist nur, ob ich komme. Ob ich auch erkenne, dass ich mühselig und beladen bin. Jesus will, dass ich diese ganze Mühseligkeit, diese ganze Beladenheit wie einen Rucksack nehme und am Kreuz wegwerfe, loslasse. Und das ist eine tägliche Übung. Und manchmal sind wir so im Strudel drin, dass wir das gar nicht sehen. Und das ist nur ein Gebet, so oft. Aber wir müssen eine Art Standortwechsel machen, von uns weg hin zum Herrn. Hebräer 4, 9, es ist eine Ruhe vorhanden. Oh, ich sage immer, Herr, da möchte ich hin. Da will ich hin, mitten im Sturm. Müssen wir lesen. Markus 4, Jesus im Boot. Die Jünger haben gerackert beim Sturm, wie verrückt. Oh, die haben wahrscheinlich alles gegeben. Und dann rütteln sie sogar den Meister wach und sagt, kümmert sich gar nicht, dass wir umkommen. Wir schaffen hier wie Blöde und du liegst da. Das haben sie nicht gesagt, aber ist ähnlich. Kümmert sich nicht, dass wir umkommen. Was macht Jesus? Er sagt, wenn ich bei euch bin, dann passiert euch nichts. Und dann steht er auf und dann kommt wieder das Wort. Schweig und verstumme. Vielleicht müssen wir das auch manchmal sagen, in diese Nöten hinein. Schweig und verstumme im Namen Jesu. Das ist geistiger Kampf. Genauso wie Jesus in der Wüste. Wir müssen nicht 1000 Worte machen, sondern schweig und verstumme. Und wenn es nicht ist, dann sagen wir es nochmal. Bis das die Not geht. Und da möchte ich hinkommen. Jetzt stellt euch vor, wart ihr schon mal im Sturm? Also ich war schon mal im Sturm, wir sind mit einer Crew gefahren. Wir haben alle über die Reling gehangen und erbrochen. Selbst der Captain, das war dann noch schlimmer für mich als das eigene Erbrechen, wo ich dachte, wenn der jetzt so macht, wo soll das hingehen? Das waren wirklich Wellen, hoch und runter. Ganz schlimm. Und bei dem Sturm schläft Jesus. Hey, weißt du, was ich sage? Oh Jesus, das möchte ich auch, da möchte ich hinkommen, wenn es stürmt und kracht und blitzt, ich liege da und schlafe. Das ist der heilige Schlaf. Und das können wir nicht von uns aus, das können wir nur in der Nähe Jesu. Da will ich hinkommen, in diesen tiefen Frieden, da hinein. Zweifel kommt so oft, so oft. Wir sehen es auch hier. Matthäus 4 ist nur Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, schon ganz am Anfang, sollte Gott gesagt haben, einfach diesen Zweifel streuen. Und dann auch, wenn du Gottes Sohn bist, sagt der Widersacher ihm Jesus in der Wüste. Er sagt nicht, du bist Gottes Sohn, er lässt sogar was weg. Denn genau vorher, im Kapitel vorher, sehen wir, wie Jesus in der Wüste war. Und dann sieht der Johannes das und hört dann die Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und was macht der Feind? Er nimmt schon mal das Wort geliebt weg, damit der Sohn sich nicht erinnert, ah ja, ich bin der Geliebte. Sondern wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, beweis es, beweis deinen Glauben. Das ist der falsche Weg, definitiv, sehen wir hier dran. Sondern dieses tiefe Vertrauen, diese tiefe Gewissheit im Wort Gottes gegründet, das macht den Unterschied, definitiv. Was machen wir? Kolosser 1, 13, 14. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir in Nöten sind, in Lebensnöten und so richtig zerquetscht werden, dann zeigt sich, was hier drin ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass eine liebe ältere Frau, die verstorben ist, also im Sterbebett lag, und ein lieber Bruder von mir kam im Herrn und sagte, du glaubst es nicht, die liegt da, hochgläubig, sage ich euch. Wir haben nur gestaunt. Die liegt da und auf einmal sagt die, ja, langt's denn wohl für Jesus? Was sagen wir dann? Schau, klar, wir betet. Nein. Ich sage euch nochmal, wir müssen immer wieder zurück aufs Wort. Was steht da drin? Kolosser 1, 13, 14. Das ist mein persönliches Gebet, regelmäßig. Du Herr, du hast mich errettet. Das ist das Gebet von Paulus und ich mache es zu meinem Gebet. Und es gewinnt an Kraft. Und ich frage mich nachher nicht mehr, ob ich errettet bin, sondern steht geschrieben, du Herr, du hast mich errettet. Das heißt, ich bin errettet, weil ich Jesus gehöre. Also brauche ich mir keinen Kopf mehr zu machen, bin ich jetzt errettet, ja oder nein? Ich fühle es nicht. Aber wenn wir wegkommen von diesem elenden Gefühlschristentum, sehe ich nirgendwo in der Bibel. Wir sind Wort Gottes, Männer und Frauen. Dahin müssen wir kommen. Du Herr, du hast mich errettet, du hast mich herausgerissen und versetzt in das Reich deines lieben Sohnes, indem ich die Erlösung habe, die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesus. Habt ihr es gehört? Ich bin errettet, ich habe die Erlösung, ich bin befreit. Nicht werde, sollte oder würde. Das ist der Unterschied. Und wenn wir das Wort zu eigen machen, wer hier in Zweifel ist, ich sage euch, wenn ihr das zu den Mahlzeiten morgens, mittags und abends einfach lest, betet oder summt oder sonst irgendwas, nach einer Woche fragt ihr euch nicht mehr, ob ihr errettet seid. Ihr habt Gewissheit. Das Wort Gottes ist in euch drin, hat Raum und das braucht's. Diese Gefühlsloselei sehe ich nirgendwo in der Bibel. Also, dass wir errettet haben, dass wir diese Gewissheit haben, diese Zweifel verschwinden, so schnell wie die gekommen sind, wenn wir das Wort Gottes hinhalten, noch schneller verschwinden die. Jesus hatte auch zu kämpfen mit Zweifeln, sehen wir in der Wüste. Zweifel kommen, Jesus hält das Wort entgegen. Dann Römer 8, 38 und 39. Das ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Gott liebt uns. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen, auch keine Not. Keine Not der Welt kann uns trennen von dieser Liebe, die in Christus Jesus ist. Noch nicht einmal der Tod. Jesus ist gestorben in dem tiefen Vertrauen zum Vater, dass er ihn auferwecken kann. Und er war tot, ist in den Tod für uns gegangen, damit wir durch ihn das Leben haben, da wo wir unser Leben ihm übergeben. Besorgt. Ich glaube, hier ist keiner, der keine Sorgen hat. Aber die Frage ist, was machen wir mit den Sorgen? Geben wir denen Raum oder bekämpfen wir die? Gehen dagegen an. 1. Petrus 5, 7 steht ganz klar geschrieben, alle eure Sorge, also nicht nur ein Teil, den größten Teil, wenig oder ein bisschen, alle eure Sorge werfet auf ihn. Das ist dieses Werfen. Denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Ich sehe es nicht anders im Leben von Jesus, wie er das gemacht hat, dass er all diese Nöte und Sorgen immer wieder in der Verbindung, der tiefen Vertrauensverbindung zum Vater gelebt hat. Auch Philipper 4, 6, Paulus sagt da, vier Wörter, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Er sitzt im Knast, im Gefängnis, in Gefangenschaft. Und dann schreibt er den Philippern den Brief der Freude. Das geht doch fast nicht hin, oder? Ist er auf einem anderen Planeten gewesen oder was? Da schreibt der Gefangene, der gebundene Paulus, schreibt den Philippern den Brief der Freude. Und dann schreibt er da, Philipper 4, 6, diese vier Worte, sorget euch um nichts. Wisst ihr, was nichts ist? Nichts ist nichts. Wir machen es zu etwas, aber nichts ist nichts. Sorget euch um nichts. Manchmal ist es so einfach. Aber ich sage ganz bewusst, wenn wir das Wort Gottes da hineinsprechen, gibt es eine Veränderung. Ich hatte mal eine Riesennot. Da habe ich einen lieben Bruder angerufen und gesagt, du musst mir helfen. Das ist so ein Durcheinander, war in der Schule mit den Kindern. Ich sage, ich kam mir fast, das ist wie Dominosteine. Tum, 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 tum. Und du kriegst es fast nicht mehr aufgehalten. Und hat mir ein Wort gegeben, Philipper 4,19. Und es hineingebetet, da steht ganz einfach, Gott wendet unsere Not. Und dann haben wir das gebetet, dieses Wort. Ja, du Gott, du Herr, du wendest unsere Not. Und dann sprechen wir das aus. Glauben und Vertrauen. Und er hat die Not gewendet. Und dann geht es darum, dass wir ihn darüber loben und preisen. Gott wendet unsere Not. Jesus macht es ganz einfach. Und Matthäus 6, der sagt, seht die Lilien, seht die Vögel im Himmel und so weiter. Das nehmen wir als Anschauungsbeispiel, dass wir das lernen von denen. Die Angst oder Einsamkeit, habe ich vorhin gesagt, ist auch eine Not. Wir können umgeben sein von Menschen, von Tausenden von Menschen und sind der einsamste Mensch. Psalm 23 zeigt uns das, dass wir da tiefst vertrauen dürfen, dass du uns siehst, auch im Tal der Dunkelheit, wenn wir da durch müssen. Du gehst nicht nur mit, du gehst auch hindurch. Matthäus 28, 20, der Herr ist alle Tage bei uns, bis an der Weltende, auch wenn wir es nicht sehen oder spüren. Ja, dann die Angst ist natürlich auch ein großes Thema. 2. Timotheus 1,7, wir haben nicht den Geist der Furcht und Angst empfangen, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Dass wir sagen, du Geist von Angst, ich habe dich nicht empfangen. Und da ganz bewusst das Wort Gottes entgegenhalten. Schaut euch das durch, eben finanzielle Not, mangelnder Glaube, Hebräer 11, es ist ganz stark, steht an 25 Stellen immer dieses Wort, durch den Glauben von dem, durch den Glauben von ihr und so weiter, 25 Mal. Sie haben die Not überwunden durch den Glauben, in ganz gewaltiger Weise. Traurig, da ist eben auch diese Philipper 4 und 5, wo Paulus eben den Brief der Freude schreibt, freut euch alle Wege, abermals sage ich, freut euch, warum? Der Herr ist nahe. Das ist der Grund unserer Freude. Wir dürfen uns freuen und wisst ihr was, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft, ist unsere Burg, sagt auch Nehemia 8, 10. Ja, uns hat noch viel, viel mehr Zusagen. Ich mache das regelmäßig, solche Notfallpläne. Wenn ich so ein Wort sehe, dann nehme ich das und lerne das auswendig und tue das so lang immer wieder beim Busfahren, beim Laufen, egal so, dass ich wirklich mich fülle mit dem Wort Gottes. Und ich sage euch, wenn der Raum hier proppevoll ist, mit Stühlen voll bis oben hin, und dann möchte jemand reinkommen, was ist? Wenn der Raum voll ist, kann keiner mehr da reinkommen, oder? Und so, wenn wir voll des Wortes sind, voll des Geistes, voll der Gegenwart Jesu, hat das andere Zeugs keinen Platz. So einfach ist es. Die Frage ist, womit füllen wir uns im Alltag? Wem geben wir Raum? Und das ist eine tägliche Übung. Tägliche Übung. Zum Abschluss, es geht darum, dass wir es auch weiter sagen. Denn alle Menschen sollen aus der Not gerettet werden. Das ist das Herzensanliegen von dem lebendigen Herrn. Wir haben es heute Morgen auch gehört. Die liebe Oswald hat diesen Vers auch genommen. Und das ist einer der stärksten Verse für mich mit. Was will Gott? Es steht 8-mal in der Bibel, Gott will oder er will. Und da könnte man eine extra Predigt machen. Was ist der Wille Gottes? Da gibt es so viel Krüssi-Müssi-Zeugs da. Ein Wille ist, ein ganz starker Wille ist, dass Gott will. Es ist seine Leidenschaft. Er setzt alles daran, dass das zum Zuge kommt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch hier in Einsiedeln und Umgebung. Alle Menschen, es ist der Wille. Ich muss nicht überlegen, oh, ist die denn wohl geschickt fürs Reich Gottes oder der nicht? Sondern Gott will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Zur Wahrheit der Erkenntnis Jesu Christi. Und wenn ich dann sage, oh Gott, was du willst, das will ich auch, dann bin ich mitten im Willen Gottes. Was du willst, das will ich auch. Und das wirkt Kraft und ganz starke Möglichkeiten. Ja, wir müssen wissen, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, sein Auftrag war es, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Herzensanliegen vom lebendigen Herrn. Ja, nehmt es mit. Das ist eine Übung mitten im Notruf, dass wir einmal auf der Seite sind der Notrufenden und auf der anderen Seite, dass wir Notrufen für andere. Und dazu segne uns der Herr. Amen.